Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Also ich glaube, Gott hat was für dich vorbereitet heute. Und ich weiß nicht, was das ist. Muss ich auch nicht wissen. Aber ich glaube, da ist was. Und ich werde heute in der Predigt ein bisschen mehr lehren als sonst. Und wenn du eine Bibel mitgebracht hast, lohnt sich das total, die aufzuschlagen. Wenn du nur eine Bibel auf dem Handy hast, 99% der Menschen können nicht widerstehen, noch andere Sachen zu machen. Da musst du selber überlegen, ob du zu diesen 1% gehörst. Aber das Ziel jetzt bei all, ich werde eine Menge sagen über Gebet und Spannung und Heilung und so, ist nicht, dass du das danach alles auswendig aufsagen kannst, sondern mein Anliegen ist, dass Gott dir begegnet. Und deswegen möchte ich jetzt gleich einen Moment der Stille nehmen und du einfach so eine Haltung einnimmst, Gott, was hast du heute für mich? Und während ich predige, ermutige ich dich, dass das so ein betendes Zuhören ist. Nicht, oh, wie sind die Fakten, sondern Gott, was in all dem ist für mich heute? Jetzt sind wir im Moment still mit dieser Haltung. Gott, was hast du für mich? Wir stimmen uns ein und dann geht's los. Herr, wir glauben, dass du hier bist und du siehst keine Menschenmenge, sondern du siehst einzelne Menschen, die du unendlich lieb hast. Und ich lade dich ein, dass du uns das Herz auftust, sodass wir auf das Acht geben können, was du heute persönlich für uns hast. Amen. Wir sind über den Jahreswechsel bei Freunden gewesen und die wohnen in einem richtig schön angelegten Wohngebiet mit dem klangvollen Namen Deichland. Das Problem bei Deichland ist, es befindet sich im Hochwassergebiet. Das haben wir in den letzten Wochen ja so in den Nachrichten gesehen, was das bedeutet. Und als wir da so spazieren gehen, ist von den Wiesen, die ich da so kenne, nichts mehr zu sehen. Es ist ein großer See, beziehungsweise ja, ein Strom, denn da ist richtig Strömung. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wenn ich da stehe und ich kenne mich da aus, wo genau der Fluss lang fließt. Man kann es erahnen, also in der Mitte muss es irgendwo sein, wo besonders viel Strömung ist. Das Wasser ist etliche Meter gestiegen und der Deich ist weich. Und mein Freund erzählt mir oder zeigt es mir auch, dass hinter dem Deich ein richtiger Graben ist. Und da sind Leute von der Stadt mit Baggern gekommen, haben diesen Graben nochmal vertieft und mit diesem Aushub quasi den Deich verstärkt. Es sind zigtausende von Helfer da im Einsatz, arbeiten wirklich bis zur Erschöpfung ihrer Kräfte und versuchen das alles irgendwie zu stabilisieren und diese Wohngegend da zu retten. Und währenddessen ist da unsere Freundin, du siehst so vielleicht auf der anderen Seite vom Spektrum, wie man damit umgeht. Sie überlegt die ganze Zeit, wann rufe ich die Versicherung an? Ist das von der Versicherung abgedeckt? Welche Sachen werde ich aus dem Erdgeschoss besser in höher gelegene Stockwerke bringen? Und überall eben Wasser. Mein Freund hat mir noch gesagt, man sieht das immer in der Tagesschau und denkt, bei uns wird das nicht passieren. Und dann passiert es doch. Und ich glaube, dieses Hochwasser kann uns etwas über Gebet lernen, nämlich über die Spannung von Gebet. Das ist oft diese Spannung zwischen ich engagiere mich und ich füge mich. Diese Spannung zwischen ich kann was bewegen, ich kann was tun und okay, ich bin abhängig von Kräften, die stärker sind als meine. Das ist die Spannung beim Hochwasser und die Spannung des Gebets und dazwischen noch vielleicht die Frage, okay, was ist in welcher Lebenslage gefordert? Und wir werfen jetzt einen Blick in die Bibel, in den Jakobusbrief, der befindet sich im Neuen Testament, Jakobus 5 und ich fange mit Vers 13 an. Sehr praktischer Brief übrigens, also wird jetzt sehr praktisch in dieser Predigt. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Er sagt, Gebet geht immer. Gebet geht immer. Das Gespräch mit Gott hat seinen Platz, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir nicht weiter wissen, wie soll das mit den Finanzen aussehen. Aber das Gebet hat auch seinen Platz, das Gespräch mit Gott, wenn die Sonne scheint, wenn es uns gut geht, wenn wir Feste feiern. Und bevor Gebet eine Bitte ist, sehen wir, Gebet ist erstmal ein Lebensstil. Es ist eine Haltung gegenüber den Dingen, die uns so passieren. Es ist eine Haltung letztlich gegenüber Gott. Und ich glaube, Gott liebt das, wenn wir uns angewöhnen, Gebet zu einer grundsätzlichen Haltung zu machen gegenüber all dem, was so passiert. Stell dir mal vor, ich versuche das mal mit so einem Alltagsbeispiel deutlich zu machen. Also da kommt jemand zu dir und er bittet dich um Hilfe und du sagst von Herzen gern zu. Und dann gibt es noch jemanden und der kommt zu dir und er bittet dich um Hilfe und irgendwie fühlt sich das komisch an. Irgendwie denkst du, was ist der Unterschied? Der Unterschied in beiden Szenarien ist, habe ich Kontakt zu der Person, gibt es eine Beziehung zu der Person oder eben nicht. Wenn es jemanden gibt, der sich nur bei mir meldet, wenn er oder sie in Schwierigkeiten geraten ist, dann fühlt sich das irgendwie komisch an. Werde ich hier vielleicht sogar ausgenutzt? Wenn sich aber jemand bei mir meldet und sagt, ey, das habe ich heute gemacht und hier, das ist mir Gutes passiert und das Schöne ist, und dann kommt irgendwann die Frage, da steht dieser Umzug an, könntest du helfen? Fühlt sich ganz anders an. Ich sage nicht, dass Gott so ist, aber Gott liebt es, wenn wir so mit ihm umgehen. Einfach alles mit ihm teilen, das Gute, das Schöne, genauso die Momente, wo wir ihn bitten. Und das ist ein Gebet als Lebensstil in jeder Lage, in den guten wie in den nicht so guten Momenten, den Kontakt zu Gott suchen. Gebet als Lebensstil. Und du kannst ja so eine erste Evaluation machen, für dich mal checken, okay, welchen Platz hat Gebet eigentlich in meinem Leben? Und was hilft bei dieser Frage, dem Ganzen auf die Spur zu kommen, ist, wenn du mal reflektierst, was tue ich eigentlich in den guten Momenten? Wenn die Sonne scheint, wenn ich ein leckeres Essen habe, wenn was Gutes passiert, hat Gebet dann da seinen Platz? Also ich kenne jemanden, der Jakobus 5, Vers 13 wirklich lebt. Wenn ich mit ihm auf Reisen bin, dann habe ich das schon öfter erlebt. Ich bin dann meistens derjenige von uns beiden, der total beschäftigt ist mit den Abläufen. Ey, haben wir alle Dokumente? Sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Wo müssen wir als nächstes hin? Und es ist schon mehrfach vorgekommen, dass er mich dann mit unterbrochen hat und gesagt hat, Daniel, lass uns mal beten. Und dann betet er. Und er betet nicht nur für eine sichere Reise. Er dankt erstmal so ganz grundsätzlich, dass wir reisen dürfen. Er preist den Herrn für das Flugzeug und segnet noch alles Mögliche drumherum. Das ist nicht nur in den guten Zeiten, sondern wenn ich ihm irgendwie wieder mal erzähle, das fordert mich heraus und das finde ich schwierig und hier habe ich ein Problem. Auch da ist es schon öfter vorgekommen, dass er gesagt hat, Daniel, lass uns beten. Um seine Identität zu schützen, sage ich, er heißt Philipp Kuh. War das zu viel? Wir können ihn auch P. Quast nennen. Also, er ist jemand, das ist ein Mensch, der kennt keinen ungeeigneten Zeitpunkt für Gebet. Also es führt auch manchmal zu lustigen Situationen, aber er kennt, für ihn ist es wirklich eine Haltung, was mir passiert, hat seinen Platz im Gebet, Gebet als Lebensstil. So, und dann spricht die Bibel in der Folge über eine Erfahrung, die alle Menschen kennen, egal ob wir mit Gott irgendwas zu tun haben oder nicht, nämlich man wird krank. Und spätestens ist der Zeitpunkt für viele Menschen gekommen zu beten und dann geht es in Jakobus 5 mit Vers 14 bis 16a weiter. Also, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das werden wir heute übrigens auch anbieten, erkläre ich aber dann nochmal. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Können wir fragen, okay, was ist ein geeigneter Zeitpunkt für Gebet? Dann ist die erste Antwort, ja, Gebet geht immer. In den guten und in den schlechten Momenten und erst recht, wenn jemand krank wird. Der das geschrieben hat, Jakobus, er geht einfach davon aus, Menschen, die an Jesus glauben, die beten für Kranke. Und hier möchte ich kurz das Warum hinter dem Heilungsgebet erklären. Für die Bibel ist Krankheit nichts Natürliches. So ganz am Anfang, wenn du ganz am Anfang in die Bibel schaust, ist da erstmal eine Welt, die Gott schafft, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Tod. Aber die Menschen kehren Gott den Rücken und mit dieser Abkehr oder dieser Rebellion kommen Krankheit und Schmerz und all das, was Leben kaputt macht in diese Welt. Und seitdem ist es Gottes Mission, diese gottfeindlichen Mächte zurückzudrängen. Denn er ist barmherzig. Wir haben das im Interview gehört. Er hat Erbarmen. Er liebt dich. Deswegen ist er so unterwegs. Und deswegen beten Christen für Heilung Weil sie sagen, ey, mein Vater im Himmel hat diese große Liebe und ich will mich einklinken in die Liebe Gottes für andere Menschen, die sich unter anderem in so einem Gebet zeigt. Es ist wie so ein Aufstand gegen den Status quo. Und wo auch immer es brennt gerade in der Welt, da wirst du garantiert auch Christen finden. So, wir haben vor ein paar Wochen mit Leuten habe ich gesprochen, die sind bewusst als Christen in den Gazastreifen, weil sie sagen, ey, wenn wir irgendwo gebraucht werden, dann bewusst da. So wirst du es in indischen Slums und anderen Orten, wirst du Christen finden, aus Überzeugung. Und ich glaube, an der Stelle, wenn ich das so ein bisschen herausfordern darf, stößt so ein atheistisches Weltbild an seine Grenzen. Also wenn wir sagen, okay, diese Welt existiert ohne Gott, wenn man das konsequent zu Ende durchdenkt, ja, dann gibt es kein Gut und Böse. Wer darf da überhaupt sagen, was richtig und falsch ist? Warum sollten wir uns für Kranke einsetzen? Denn wenn es keinen Gott gibt, dann sind so Werte, Menschenwürde, Sinn, das ist ja nur was, was wir uns ausgedacht haben. Also philosophisch hergeleitet, aber es ist ein theoretisches Konstrukt. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keinen qualitativen Unterschied zwischen meinem Leben und dem Leben eines Tieres. Ja, in dem System haben Krankheit und Tod ihren Platz. So, zur Weiterentwicklung ist das notwendig, das schwache, unangepasste Leben. Ja, das muss dann eben weichen und Krankheit ist dann etwas Natürliches. So, was ich jetzt nicht sage, was total wichtig ist, wenn du jetzt nicht so religiös unterwegs bist, natürlich engagiert man sich als nicht religiöser Mensch genauso für Kranke. Aber was ich sagen möchte an der Stelle, es ist unmöglich, glücklich und konsequent im Rahmen dieses atheistischen Weltbildes unterwegs zu sein, weil sich das einfach nicht deckt. Die Realität und das, was wir empfinden, wenn dann da jemand krank ist, wenn es jemandem schlecht ist, der eben nicht mehr produktiv ist, der, ja, so. Und das mal so zum Warum hinter dem Gebet für Kranke. Und dann, Jakobus, wie gesagt, ein ganz praktischer Text im Neuen Testament, wird es jetzt auch richtig praktisch, denn er spricht einmal darüber, wer beten soll, und wie gebetet werden soll. Ich muss kurz was trinken, ihr könnt aber schon mal in die Bibel schauen. Passend zum Thema habe ich auch ein bisschen Husten. Also, aber kein Corona, ich habe es gecheckt. Er sagt in diesem Text, okay, die Leiter einer Gemeinde haben eine besondere Verantwortung für Gebet. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 6 sind die Leiter der Gemeinde so beschäftigt mit organisatorischen, administrativen Aufgaben, dass sie irgendwann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sagen, ey, wir haben gar keine Zeit für Gebet. Und dann ist in der Bibel ganz klar, ey, wer leitet, muss Zeit haben, um zu lehren, um mit der Bibel umzugehen und um zu beten. Denn das, was Leiter leben, das reproduziert sich in der Gruppe. Und dann, wenn du zu Vers 16 runtergehst in deiner Bibel, siehst du, aber das Gebet für Kranke wird jetzt nicht delegiert an Leiter, sondern jeder, alle, die mit Jesus unterwegs sind, dürfen mitmachen. Vorhin wurde John Wimber zitiert, er hat auch gesagt, everyone gets to play, jeder kann mitmachen. Das ist der Gedanke. Es gibt eine besondere Verantwortung für dich, wenn du leitest, aber jeder darf und soll gerne für Kranke beten. Und dann, was hat es mit dem Öl auf sich? Das mit dem Öl kommt nur an einer anderen Stelle im Neuen Testament vor, in Markus 6. Und da gibt es jetzt verschiedene Vermutungen, was hat das mit dem Öl und dem Gebet? Manche sagen, okay, das Öl ist quasi das natürliche Mittel und hier sagt die Bibel, Medizin soll man auch verwenden. Das ist übrigens auch die Linie unserer Gemeinde, falls du dich fragst. Ja, natürlich, Gott wirkt durch Medizin. Und dann das Gebet ist so die übernatürliche Ressource. Viel spannender finde ich folgenden Gedanken. Jakobus war ein jüdischer Mann und als solcher kannte er den Text, die Texte vom Alten Testament. Und im Alten Testament wird diese Salbung mit dem Öl häufig verwendet, um jemanden Gott zu weihen, um eine besondere Gegenwart des Heiligen Geistes auszudrücken. Und wenn wir das beim Krankengebet machen, dann sondern wir diesen Menschen in gewisser Weise besonders aus für Gottes Fürsorge, für sein Handeln, für sein Wirken, wenn wir Öl auf die, ja, an der Stelle häufig an die Stirn machen. Wir machen das bei uns in der Gemeinde so, dass auch besonders wir als Pastoren oder Leiter für Kranke beten. Und ich mache in der Regel dann immer, nachdem ich gebetet habe, mit Öl so ein Kreuz an die Stirn. Und ich erinnere mich, wie ich vor einigen Monaten jemand im UKE besucht habe. Und ich habe für die Person gebetet, sie gesegnet, sie hat es aufgesogen. Und dann habe ich am Ende so ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Und dann hat die Person gerufen, ich sehe ein helles Licht. Und auf einmal war in diesem Krankenzimmer Trost und Freude und Wärme und Hoffnung. Ich erzähle das, um zu sagen, das ist nichts Magisches, aber Gebet ist etwas Ganzheitliches. So wie du nicht nur eine Seele, sondern auch einen Körper hast, kannst du durch diese Salbung erfahren, ey, ganzheitlich bin ich gesehen, ganzheitlich möchte Gott mir begegnen. Und dann in Vers 16 wird diese schwierige Frage aufgeworfen, ne, von Sündenvergebung und Heilung. Und Jesus, Jakobus bringt hier Buße noch mit ins Spiel. Was hat es damit auf sich? So in der Zeit damals, also überhaupt in der Antike von bis 600 nach Christus ungefähr, war so in allen Kulturen allgemein der Glaube verbreitet, Krankheit und Lebensstil sind miteinander verbunden. Und wenn jemand krank ist, dann hat er gesündigt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Und in Johannes 9 lehrt Jesus ganz klar, dass es nicht immer einen Zusammenhang geben muss zwischen Krankheit und Lebensstil. Da ist ein blinder Mann und die Leute fragen, wer ist denn schuld, dass er krank ist? So, das ist so das Setting. So, unser Weltbild hat sich in den letzten 2000 Jahren radikal gewandelt. Also während die in der Antike vielleicht eher so waren, wer hat denn hier gesündigt, ist unsere Frage vielleicht eher, was haben Sünden überhaupt mit Krankheit zu tun? Ist das nicht hart an der Missbrauchsgrenze, wenn jemand krank ist, über Sünde zu sprechen? Und mir ist es total bewusst, dass das seelsorgerlich sensibel ist. Vielleicht wir als Gemeinde sagen, okay, wir nehmen die ganze Bibel als Gottes Wort. Wir haben so eine Hermeneutik des Vertrauens. Wir kommen zu der Bibel und wenn da sowas steht, dann kommen wir erstmal mit Vertrauen. Wir stehen nicht über der Bibel, um die zu kritisieren, sondern wir ordnen uns dem unter und sagen, okay, irgendwas ist da dran. Ja, wir kommen erstmal mit Vertrauen. Und dann sieht man, dass auch im Neuen Testament in 1. Korinther 11 die Rede davon ist, dass Sünde sich körperlich auswirken kann. Wenn wir genauer hinsehen, dann merken wir aber, in unserer Gesellschaft gibt es das auch, in Form von zum Beispiel psychosomatischen Krankheiten. Ja, wir wissen inzwischen, dass sich emotionale, seelische Dynamiken auswirken können auf unseren Körper, auf unser Wohlergehen. Ja, also so Themen rund um Angst, um Schuld, um irgendwelche Fantasien können sich körperlich auswirken. Also Magenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Und der Rat von Jakobus 5 ist, ein Schritt in Richtung Gesundheit kann sein, dass du deine Beziehungen klärst. Ne? Nochmal, die Bibel sagt nicht, jede Krankheit hat mit Sünde zu tun, aber es kann einen Zusammenhang geben. Und vielleicht kann es sein, wenn du in toxischen, ungeklärten Beziehungen bist, dass die dich krank machen. Ja? Ein Schritt in Richtung Gesundheit kann sein, dass du deinen Lebensstil veränderst und endlich anfängst, einen Tag die Woche Pause zu machen, weil Gott das so angelegt hat. Ein Schritt in Richtung Gesundheit kann sein, dass du Frieden mit und bei Gott suchst. Und all das hat mit Gebet zu tun. Und ich möchte dich an der Stelle mal herausfordern. Wann hast du das letzte Mal deine geistliche Gesundheit gecheckt, als du körperlich krank warst? Meine Erfahrung ist, so eine Krankheit ist immer auch eine geistliche Chance. Also es ist auf jeden Fall eine Chance für mein Gebetsleben. Ich habe letztes Jahr ein MRT machen müssen, da wirst du ja in so eine Röhre geschoben und es ist eng, es ist laut. Und ich muss sagen, ich hatte selten so eine konzentrierte Gebetszeit wie in dieser Röhre. Weil du kannst ja nichts anderes machen und du willst auch nicht die Augen aufmachen und irgendwas anderes. So sehr konzentriert Gebet und ich habe das bewusst mir so vorgenommen. Ich erinnere mich, als ich als Jugendlicher eine Weisheitszahn-OP hatte und echt, ich habe voll mich verletzlich gefühlt auf diesem Stuhl. Ich war abhängig von jemand anderem. Ich hatte richtige Schmerzen, die mussten nochmal nachspritzen und es wurde rumgewurschtelt an meinem Kopf. Und ich habe einfach versucht, Jesus anzubeten in dieser Zeit, um mich darauf zu fokussieren. Und dann habe ich letztes Jahr jemanden während einer langen Krankheitszeit begleitet, immer mal. Und er hat mir irgendwann eine Nachricht geschickt und gesagt, so, ich habe jetzt allen Trash geguckt, den man so gucken kann. Kannst du mich mit Predigten versorgen? Und ich habe ihm dann immer wieder Predigten geschickt. Und ich glaube, hier ist so ein Bezug zum Hochwasser. So, wenn es uns gut geht, dann fühlen wir uns stark. Und wir denken, wir sind unbesiegbar. Wir leben ewig. Aber so eine Krankheit oder auch das Hochwasser, die lehren uns eine geistliche Wahrheit, nämlich wir sind endlich, wir sind zerbrechlich, wir sind abhängig von stärkeren Kräften. Und Gebet als eine natürliche Haltung kann eine immense Ressource in solchen Zeiten sein, wo wir merken, wie es wirklich um uns steht. Okay, das ist das Warum von Gebet. Dann haben wir gesehen, wer soll beten und wie sollen wir beten und so. Und jetzt wollen wir mal schauen, okay, was ist denn die Kraft des Gebetes? Ja, das sehen wir in Jakobus 5, Vers 15, wird so eine interessante Formulierung verwendet, nämlich das Gebet des Glaubens. Was meint das? Gebet des Glaubens. Darüber gibt es die wildesten Spekulationen. Hier ist jetzt mein Vorschlag. Das Gebet des Glaubens ist ein Gebet von jemandem, der Gott vertraut. Boah. Wahnsinn, ne? Das Gebet des Glaubens ist ein Gebet von jemandem, der Gott vertraut. Und zwar sowohl, dass Gott heilen kann, als auch, Gott, wenn du es nicht tust, vertraue ich dir. Du bist souverän. Das Gebet des Glaubens schließt beides mit ein. Und manchmal sind wir unsicher und wir haben das vorhin in dem Interview gehört. Zweifel mischen sich unter unser Gebet, ich kenne das auch. Und weißt du, was dann das Gebet des Glaubens ist? Das Gebet des Glaubens ist dann zu sagen, und trotz meiner Zweifel werde ich jetzt hier meine Hand auf deine Schulter legen und für dich beten, dass Gott dich heilt und dir Gesundheit schenkt. Gebet des Glaubens. Das sehen wir sogar so in der Bibel. In Markus 9 ist eine Situation, da konnten die Jünger von Jesus jemanden nicht heilen. Und da ist ein Mann, der ist in richtiger Not, denn seinem Kind geht es schlecht. Und das ist immer die größte Not für Eltern. Und dieser Mann kommt zu Jesus und Jesus sagt noch, ja, wer glaubt, dem ist nicht so möglich und so. Und dieser Mann in seiner ganzen Verzweiflung, er ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also was jetzt? Er sagt quasi, ich will glauben, aber ich habe Zweifel. Jesus, du bist fähig. Aber was ist, wenn nichts passiert? Das ist Glauben. Er geht zu Jesus. Er geht zu Jesus trotz seiner Zweifel und bringt ihm die Not und sein Kind. Jakobus 5, Vers 15. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das Gebet des Glaubens wird helfen oder heilen. Immer? Mit Markus 9 würden wir sagen, nee, nicht immer. Weil die Jünger haben ja im Glauben gebetet und es ist nichts passiert. Und auch ich als Pastor kenne das, dass ich manchmal bete voller Erbarmen und mir das wünsche, aber es passiert nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also jetzt in Form von Heilung vielleicht. Und ich glaube, hier ist noch eine Spannung des Gebets. Was ist eigentlich mit unerhörten Gebeten? Wenn du die Bibel aufschlägst und sie, wie gesagt, ernst nimmst, dann siehst du, ja, unerhörte Gebete, Gebete, die nicht so beantwortet werden, wie Menschen sich das gewünscht haben, die sind ganz normal in der Bibel. Da gibt es diesen großen, starken Anführer Mose, ein echter Gebetsheld. Und er führt ein ganzes Volk bis an die Schwelle von diesem Land, das ihm verheißen wurde. Und er betet, dass Gott ihn doch bitte reinlassen möchte in dieses Land. Aber alle dürfen rein, nur er nicht. So wie als wenn man ein Bauprojekt plant und ich darf dann das Gebäude nicht betreten. So. Oder vielleicht ist es auch ein schlechter Vergleich, egal. Viel dramatischer, König David betet für sein krankes Kind und das Kind stirbt. Paulus betet immer wieder darum, dass Gott ihm hilft mit diesem Leiden, was er hat, aber Gott antwortet ihm sogar, dass er ihn nicht heilen wird. Und das ist, glaube ich, der Schmerz bei Gebet und das, was uns auch entmutigen kann. So eine Sache, die ich dir gern sagen möchte, wenn du das erlebst, bist du nicht komisch. Sondern du machst eine Erfahrung, die der Bibel nicht fremd ist. Die Bibel ist ein ganz realistisches Buch und Männer und Frauen, die mit Gott ganz eng unterwegs waren, haben das erlebt, was du erlebst. Und es gibt eben auch manchmal Situationen, die kann kein Mensch beurteilen, aber Gott als allwissender, guter Vater entscheidet sich aus Gründen, die er hat, anders zu handeln, als wir das im Gebet uns so wünschen. Das ist die Spannung des Gebets. Der inzwischen an Krebs verstorbene Pastor Tim Keller hat das in seinem Buch über das Gebet folgendermaßen beschrieben. Er schreibt, wenn wir glaubten, dass Gott das Sagen hat und unser Handeln nichts bedeutet, würde das zu entmutigender Passivität führen. Also, dann bete ich nicht, er macht ja eh, was er will. Dann geht's weiter. Wenn wir andererseits wirklich glaubten, dass unser Handeln Gottes Plan verändert, würde das zu lebender Angst führen. Klammer auf, ne? Hoffentlich habe ich genug Glauben, hoffentlich sage ich die richtigen Worte. Und dann geht es hier weiter. Wenn aber beides zutrifft, haben wir den größten Ansporn, uns eifrig zu bemühen. Und doch können wir stets Gottes ewige Arme unter uns spüren. Und das ist wieder die Parallele zum Hochwassergebiet. Dieses, ist alles verloren? Na, dann räume ich schon mal das Untergeschoss aus. Oder ruf die Versicherung prophylaktisch an. Oder liegt alles an mir? Oh, ich hoffe, meine Kräfte reichen. Ich hoffe, wir haben genug Kaffee. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Das ist die Spannung. Aber wenn wir überzeugt sind, dass ja, wir können was tun, aber es gibt noch einen, der stärker ist, wenn meine Kraft nicht mehr reicht, dann ist das entlastend. Das schützt mich vor dem Nichtstun und dem Aktionismus. Gebet geht immer, auch wenn wir nicht immer bekommen, wofür wir beten. Wenn wir sowohl in den guten als auch in den schwierigen Zeiten in Kontakt mit Gott sind, dann haben auch die unerhörten Gebete, die Gebete, die anders laufen, als wir dachten, nicht so das Potenzial, uns den Glauben zu rauben. Und dann schließt Jakobus mit einer ganz großen Vision für das, was Gebet tun kann. Verse 16 bis 18. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Weißt du eigentlich, dass keins seiner Gebete erhört werden sollte? Hier ist ja eine Voraussetzung für ein richtig starkes Gebet. Die Voraussetzung dafür, dass ein Gebet wirkmächtig ist. Nämlich ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt. Oder in anderen Übersetzungen, das Gebet eines Gerechten. So, ich kenne jetzt niemanden, der immer nach Gottes Willen lebt. Noch nicht mal dem am Anfang erwähnten Philipp Q. Punkt. Und in dieser Hinsicht hat die Bibel total recht. Ja, wir sind wie Elia. Wir sind wie Elia. Wie war Elia? Elia war deprimiert. Elia hat manchmal im Selbstmitleid gebadet. Elia hat mit Gott gehadert. Warum hast du das so und nicht anders gemacht? Elia, kurz, der war einfach nicht perfekt. So wie du und so wie ich. Normaler Mensch. Elia war wie wir, aber da steckt noch was drin. Wir sind wie Elia, weil wir den Gott von Elia an unserer Seite haben. Wir haben den gleichen Gott, den gleichen Zugang wie Elia. Und weißt du, am Ende ist unser Gebet nicht wirksam aufgrund von einem Öl oder weil da ein Leiter betet oder weil niemand im Raum gezweifelt hat. Unser Gebet ist wirksam, das siehst du auch hier in dem Text, weil Gott wirkt. Der Herr wird ihn aufrichten oder der Herr wird ihm helfen, je nach Bibelübersetzung. Und das ist total entlastend, wenn wir beten. Wir waren gestern mit der Gemeindeleitung Pizza essen. Und da gab es eine Kellnerin und das ist ein schönes Bild, das habe ich von Mike Pilavacci, der vor einigen Jahren nicht immer Gastsprecher war. Die ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, was ich für eine Pizza möchte. Und dann habe ich gesagt, was ich mir wünsche, was ich brauche. Weißt du, was sie dann gemacht hat? Die hat nicht angefangen am Tisch zu kochen, sondern sie ist dann mit meinem Wunsch zu jemand anderem gegangen, der viel mächtiger und größer ist, was den Pizzateig betrifft und einen Ofen hat, nämlich zum Koch. Und der Koch hat die Pizza zubereitet und währenddessen hat sie einfach gewartet. Oder andere Leute bedient. Und dann kam der Moment und dann ist sie zurückgekommen mit dem, was ich bestellt hatte. Ihr Job war nicht, die Pizza zu machen. Ihr Job war, die Verbindung herzustellen. Und genauso ist es bei uns, wenn wir beten. Mein Job ist nicht zu heilen. Kann ich ja nicht. Mein Job ist zu hören, hey, was brauchst denn du? Und dann gehe ich zu dem großen, allmächtigen Vater im Himmel, der dich mehr als alles liebt und sage, hör mal, da ist mein Freund und der hat Kopfschmerzen. Kannst du ihn heilen, bitte? Das ist doch entlastend, oder? Ich glaube, wenn die Power vom Gebet von mir abhinge oder von dir, ja, dann wären wir verloren. Aber die gute Nachricht des Christentums und die uns so entlasten darf und die uns auch eine Freude geben darf, ist, wenn du dich Jesus anvertraust, kommt eine neue Kraft in dein Leben, eine neue Person. Und dann ist es Gott selbst, der durch die Gebete handelt. Und Jesus ist derjenige, der der Gerechte ist. Jesus ist derjenige, der dich gerecht spricht. Und auf einmal, obwohl du nicht immer alles machst, was Gott will, bist du genau die Person, diese Gerechte, deren Gebet ganz viel Kraft hat. Was für eine Vision. Und damit möchte ich schließen. Im Mai durfte ich nach England reisen und dort habe ich an so einem Tag für Leiterinnen und Leiter teilgenommen und einer der Sprecher war Archie Coates. Der leitet eine Gemeinde in London, die einen Kurs entwickelt hat, einen Glaubensgrundkurs, den wir auch seit Jahren nutzen, Alpha. Und das hat sich über die ganze Welt verbreitet und 30 Millionen Menschen, also eine Wahnsinnszahl, haben durch diese Arbeit Jesus kennengelernt. Und er hat dann in einem seiner Vorträge Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen eine Vision, die Gottes Größe entspricht, um Gott zu ehren. Gott mag es, wenn seine Leute etwas wagen. Und deshalb hatte Jesus so ein Faible für Petrus. Alles um uns herum ruft uns zum Rückzug auf, zum Beispiel steigende Lebenshaltungskosten. Aber Gott ruft seine Leute dazu auf, herauszutreten. Und das gilt uns. Das gilt uns. Wenn das Wasser bis zum Hals steigt, dann braucht es Leute, die sagen, ey, und ich gehe jetzt raus, ich wage mich raus auf das Wasser. Wenn alle anderen sich zurückziehen, dann braucht es Männer und Frauen, die nicht nur ihre Grenzen kennen, sondern auch die übernatürliche Ressource, die das Gebet ist. Und das ist ja die andere Seite von dieser Story von Mose. Mose hat nicht nur gebetet, dass er was erlebt, was er nicht erlebt hat, sondern Mose hat gebetet, dass es mitten in einer Wüste Wasser übernatürlich gibt für ein ganzes Volk. Und es ist passiert. Paulus hat nicht nur erlebt, dass er selber nie geheilt wurde, sondern er hat die krassesten Heilungswunder überhaupt erlebt. Das kannst du in der Apostelgeschichte nachlesen, wie er für Menschen gebetet hat, selber als Kranker, und wie Menschen unter seinem Gebet gesund geworden sind. Jetzt stell dir das doch mal vor für deine Situation. In der Schule, im Studium, auf der Arbeit klagt jemand über Schmerzen und du bist die Person, die nicht einfach nur Mitleid hat, sondern die sagt, aufgrund meines Mitleides mache ich einen Schritt nach draußen und ich kann dir anbieten, für dich zu beten. Stell dir mal vor, da ist ein frustrierter, abgekämpfter Mensch. Könnte es ja geben in Hamburg. Aber weil du weißt mit Jakobus, wer Menschen aufrichten kann, dann fragst du einfach, ob du diesen Menschen mit einer anderen Kraftquelle in Verbindung bringen darfst. Mal deinen Freund im Himmel vorstellen kannst. Stell dir vor, du wärst nicht nur dafür bekannt, sie oder er geht in die Kirche, sondern du wärst dafür bekannt, in jeder Lebenslage Menschen in Kontakt zu bringen mit Gottes Möglichkeiten. Lass uns das doch einüben, ganz bewusst auch in diesen Gebetswochen, Gebet als ein Lebensstil, weil es Gott ehrt und weil es die Welt um uns herum braucht. Ich würde für uns beten und dann erzähle ich, wie es weitergeht mit Lobpreis und Gebet. Was für ein Versprechen, Vater im Himmel, dass das Gebet eines Gerechten Kraft hat. Und wir als deine Kinder, uns sprichst du gerecht. Herr, wir danken dir für diese Vision, diese Ermutigung und gleichzeitig die Entlastung, dass nicht wir diejenigen sind, die irgendjemanden heilen könnten, irgendjemanden auch in seinem tiefsten Kern berühren könnten. Das kannst nur du. Und Jesus, du kennst auch all den Schmerz rund um dieses Thema und den halte ich dir jetzt hin. Und ich möchte dich bitten, dass du Seelen heilst. Ich bete, dass du in deiner Kraft kommst und dass Menschen lernen, dir neu zu vertrauen. Ich bete, dass du übernatürlich hilfst zu vergeben, wo schlimme Dinge passiert sind. Und ich bete, Jesus, dass du die Bitterkeit nimmst. Nimm du Bitterkeit raus, dass unser Leben neu fröhlich ist, neue Leichtigkeit hat, gesund und heil werden kann. Und wir beten gemeinsam, Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.